Ich wette zwei Ferrero-Küsschen, die halt so lecker auf dem Tisch stehen, dagegen.
Politik ist ja was, was in die Zukunft geht. Das bestimmt ja, wie unsere Zukunft ist. Mhm. Und deshalb sollte die sich halt mehr um die Belange von den Kindern und Familien kümmern.
Ich bin hier der kinderfreie Troll.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühshop. Yeah! Mit Andreas Wagner.
Was machen wir jetzt?
Ich sehe dich ja.
Bist hier in HD.
Das ist jetzt keine Kamera.
Das ist keine Kamera.
Wir zählen normalerweise ja ein, dass wir uns synchronisieren über die Ferne und jetzt wieder jetzt in
bist
Lübeck.
Du, jetzt sitzt du hier an meinem Küchentisch.
Total irre.
Und wir sitzen nicht alleine hier. Wir sind also deswegen auch so ein bisschen förmlich. Wir versuchen hier ganz offiziell zu sein.
Genau.
Also das erste Mal, dass wir hier ein Gast war, eine Gästin, muss ich sagen.
Ja,
das ist auch immer, sagt man das?
Oh, Andreas.
Wie gendern wir da richtig?
Ja.
Es ist Nathalie Klüver, eine Lübeckerin, die viele von euch möglicherweise kennen als ganz normale Mama. Ganz normale Mama.com, glaube ich. Habe ich das richtig gesagt? Oder ja, ganz normale.
Ich habe mir auch DE gesichert. Geht beides.
Geht beides. Also com oder DE. Also ganz normale Mama.com, die kennt ihr teilweise aus der Buchhandlung eures Vertrauens. Das letzte Buch war Das Kind wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Du hast auch noch Afterwork-Familie zum Beispiel oder die Kunst, keine perfekte Mama zu sein. Das weiß ich, war auch ein schönes Ding von dir.
Es war ein schönes Ding. Gibt's
genau.
Immer noch.
Nathalie, du bist alleinerziehende Mama, können wir ruhig sagen. Lübeckerin habe ich schon gesagt, du hast 3 Kinder, 10 und 7 Jahre alt sind deine Söhne und 3 Jahre ist deine Tochter.
Richtig, gut aufgepasst.
Und ja, du versuchst das ja immer. Und wir wollen mit dir über, alles Mögliche reden. Wir sind der transparente Podcast, sagen wir immer. Es ist heute, ich glaube, Mittwoch, 16 Uhr ungefähr. Wir zeichnen jetzt auf. Das heißt, Armin Laschet ist aktuell jetzt noch Kanzlerkandidat. Oder was ist er
das? Ich habe heute noch nicht geguckt, ehrlich gesagt.
Ich war das letzte kurz, Mal heute um 9. So ein bisschen,
aber leise
ist es noch.
Guck mal, es macht dein Handy leise.
Es ist noch, ich habe es leise gemacht. Das ist ja nur Show.
So.
Ich habe sogar
also
ausgemacht.
Es ist noch, wir wissen, dass die irgendwie sondieren wollen mit der CDU, also ob es Jamaika gibt, aber ich glaube eher, es wird die Ampel geben, aber das ist jetzt, wollen wir hier gar nicht diskutieren.
Genau,
also
16.
Mein Tipp ist, Sonntagmorgen, wenn wir rauskommen, ist Laschet Geschichte. Was glaubt ihr, wann tritt er zurück?
Ich schätze schon, Sonntag ist er.
Ist Freitag,
ist ich glaube nicht, Tag, ne? Ich halte dagegen. Ich wette zwei Ferrero-Küsschen, die halt so lecker auf dem Tisch stehen, dagegen. Mit Lebkuchengeschmack, habe ich auch noch nicht erlebt.
Es ist Zeit.
Genau. Ja. Es ist Zeit. Genau, aber du hattest 16 Uhr gerade gesagt. 16 Uhr, eine schöne Überleitung, ist ja ein gutes Stichwort.
Wie elegant.
Andreas, du bist heute der
die erste These, ja, weil ich ihr seid die Eltern hier.
Genau,
ihr seid die Eltern, ich bin hier der kinderfreie Troll. Deswegen darf ich hier die erste These, und zwar an euch beide mal, und ich werde dann auch mal Senf dazu sagen. Wahlrecht mit 16, auch schon bei der Bundestagswahl. Ist das eine gute Idee? Wir fangen mal bei Nathalie an. Was sagst du?
Ja, natürlich. Also ich finde, wenn man mit 15 oder 16 eine Ausbildung beginnen kann und in die Rentenkasse einzahlen kann und seine Steuern zahlen kann, dann darf man auch wählen und darüber bestimmen, wer diese Rentenbeiträge und Steuerbeiträge festsetzt, unter anderem. Also ganz klar, ja.
Thomas, was sagst du?
Ich halte das auch für eine sehr gute Idee, natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, die meisten Wähler kommen aus der ältesten, also aus der ab 60-jährigen Gruppe. Aber natürlich unterstütze ich das auch. Wobei ich jetzt sagen muss, bei meiner 11-Jährigen und bei der 8-Jährigen rede ich noch gar nicht davon, aber bei der 11-Jährigen war es auch schon Thema in der Schule, also Wahlen und so, da wurde darüber gesprochen. Da ist das Interesse natürlich noch gegen null. Also das ist jetzt nicht so wie
aber bei... Aber sprichst du mit deiner 11-Jährigen denn darüber, was du zum Beispiel gewählt hast oder so?
Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Ja, selbstverständlich.
Also sie kam bei auch... Bei uns waren es auch große Diskussionen. Also meiner ist 10 und in der 5. Klasse. Und der hat auch ganz klar Interesse gezeigt. Und wir mussten uns alles Mögliche angucken. Die Wahlwerbevideos von den demokratischen Parteien haben wir uns angeguckt. und da viel diskutiert und auch Logo Kindernachrichten und sowas alles. Gibt ja unglaublich gute Sachen für Kinder. Und ich würde sogar weitergehen. Ich bin nämlich sogar für so ein Familienwahlrecht, dass man für seine Kinder mitstimmen kann.
Einfach also in deinem Fall wäre es dann so, dass du dann für dich beanspruchen würdest, ich möchte 4 Stimmen haben.
Ja.
Aber wie willst du das machen? Die Dreijährige, willst du dann, soll das, würdest du dann mit deiner Dreijährigen darüber reden und sagen, Mensch, was?
Nein. Sie dürfte es zwar mitmachen bei unserer Wahlparty und ja, mitgucken, das hat sie eher, die Chips interessiert, die auf dem Buffet standen.
Also tatsächlich, also das ist ja nicht neu, die Idee, die ist ja, glaube ich,
genau,
auch
nicht von dir, also ich würde dann schon sagen, dass die Eltern dann natürlich irgendwie mitbestimmen für ihre Kinder, aber einfach um uns mehr Gewicht zu verleihen.
Also ab 16 dann selber und bis 16 dürfen dann die Eltern, vielleicht bei den 14-Jährigen kann man schon mal Rücksprache halten. Aber von der Idee finde ich es nicht uncharmant. Was hast du,
ja,
Thomas?
Ich halte das für schwierig, also nicht für unmöglich. Finde das ganz gut. Eigentlich muss man sagen, kam zum Beispiel meine Tochter zu mir und sagt, ihr müsst die Grünen wählen. Ich sage, warum müssen wir denn die Grünen wählen? Ja, weil die wollen, dass der Unterricht nicht mehr stattfindet, sondern nur noch Spiele in der Stadt, ja, okay, in der Schule. Ja. Also soweit war der Information. Dann habe ich versucht, Aufklärungsarbeit, also das ist dann das, was hängen bleibt von dem, was in der Schule besprochen wurde. Und bei uns zu Hause, wir sprechen über sehr viele Themen, also zum Beispiel die Achtjährige hat da deutlich mehr Interesse. Die konnte letztes Jahr...
Auch Grüne, oder?
Die konnte der Lehrerin letztes Jahr erklären, was der Tag der Deutschen Einheit ist, weil wir darüber reden. Also wir nehmen das schon zu Hause, wir sind jetzt kein Bildungsbürgertum oder so, aber wir sprechen über das auch, und wenn wir merken, da besteht Interesse, dann bauen wir das aus, dann reden wir sehr viel darüber, aber ganz das Problem bei der Elfjährigen ist halt leider im Moment, heißt TikTok und Freundinnen und Freunde, da ist ganz viel am Tun, da ist die Politik ein bisschen im Hintergrund.
Weil ihr wisst ja, ich habe nun keine eigenen Kinder, aber ich habe einen Neffen, von dem ich gerne mal erzähle, du kennst ihn ja auch, Thilo,
ja,
der ist 13 und der hatte ja wirklich das Problem, der ist sehr politisch interessiert, ist so einer, der sehr geschichtsaffin ist und so weiter. Und der Bengel dürfte dann ja in 4 Jahren immer noch nicht wählen. Er wäre 17. Der dürfte dann das erste Mal bei der Bundestagswahl mit 21 wählen. Das finde ich dann auch echt krass, ne?
Ja.
Also das ist dann schon.
Also ich finde halt einfach, dass Politik ist ja was in die Zukunft geht. Das bestimmt ja, wie unsere Zukunft ist. Mhm. Und deshalb sollte die sich halt mehr um die Belange von den Kindern und Familien kümmern, weil das ist ja die Zukunft. Und wenn jetzt ein 80-Jähriger bestimmen darf, wie die nächsten 4 Jahre werden, finde ich sehr unfair, wenn man dann nicht für seine 3-jährige Tochter das mitbestimmen kann, die ja noch viel, viel mehr vor sich hat.
Das finde ich ein gutes Argument. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Weil das ist ja das, was wir momentan gerade erleben, dass diejenigen, die sagen, naja gut, mit 80 ist es irgendwo absehbar. Sicherlich, man kann 90 werden, man kann 100 werden. Aber dass bei vielen, auch 60-Jährigen, so eine Art Scheißegal-Haltung ist, die sagen, ach, naja, ja, Gott, ich habe nicht mehr lange, ne? Und, ich bestelle jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen populistisch, ich bestelle jetzt meinen dritten SUV und das ist mir doch wurscht. Ja, so, also das ist zumindest mein Gefühl, das kann ich nicht belegen, aber so nehme ich das wahr momentan. Und da finde ich das ein gutes Argument, dass man sagt, es geht ja eigentlich um die Zukunft der Kinder.
Ja, also ich denke, dass man die Politik so zu mehr Nachhaltigkeit einfach zwingen könnte, weil
ja,
man
aber
einfach
klar,
mehr...
Ja, klar, die Familien dann mehr Gewicht haben.
Genau, also das finde ich halt...
Also von der Idee finde ich es auch. Also ich glaube, dieses Wahlrecht mit 16, das habe ich jetzt gerade gelesen, da wird es wohl bei dem aktuellen Bundestag sehr schnell eine Mehrheit geben, ob die es nachher durchsetzen. Aber jetzt ist wohl, ich glaube, bei der FDP ist das durchaus auch ein Thema, dass die sagen, wir sind bereit dazu.
Aber die haben wir auch so gut bei den Erstwählern abgeschnitten.
Genau, das
beflügelt die sicherlich.
Das hat mich ehrlich gesagt sehr gewundert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier FDP-Bashing machen will, aber das hat mich sehr gewundert, dass die Erstwähler, da hatte ich wirklich eher so auf die Grünen getippt. Und überhaupt... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, ich will das nicht werten, aber ich habe schon gedacht, dass die Grünen noch besser abstarren.
Habe ich auch gedacht. Ja, also aber ich bin da in meiner Bubble und
ja, da sind wir,
was du dann bei Twitter so mitkriegst.
Und ja,
so.
Ja, das stimmt. Das ist dann tatsächlich so ein Ding. Ich würde sagen,
mir ging es ja ähnlich. Also wir sind hier in einer großen Bubble dann anscheinend.
Ja.
Aber das bringt uns dann zur nächsten These, wenn wir hier über die Bubble sprechen. Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Da hat ja unsere ganz normale Mama, also Nathalie, schon sehr viel drüber geschrieben und auch nicht immer nur unkritisch, sag ich mal so. Wie ist da?
Zum größten Teil kritisch.
Sagen wir mal so deine Zwischenbilanz, wenn wir über die Kinderfreundlichkeit hier in Deutschland sprechen.
Also ich habe ja, mein Vater lebt ja in Finnland, also ich habe den direkten Vergleich und zu Finnland und auch zu Schweden, und wir haben hier sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also es ist eigentlich das Kinder, man hat ja meistens, wenn man kleine Kinder hat, das Gefühl, man ist überhaupt nicht erwünscht. Im Restaurant kriegt man dann so den Tisch im Nebenraum, wenn überhaupt, oder ich habe es auch schon erlebt, das heißt, alle Tische sind belegt, obwohl es gar nicht stimmt, aber man will halt einfach... eine Frau mit 3 Kindern nicht.
Das ist krass. Restaurant. Also das erlebst du, kannst du das bestätigen?
Also
hast du das auch schon erlebt? Dass du nicht erwünscht bist mit deinen Kindern?
So direkt nicht, aber für uns ist es selber anstrengend, mit den Kindern essen zu gehen.
Ja, oder man geht dann irgendwie um 17.30 Uhr, wenn das Restaurant noch nicht voll ist, weil man ja nicht stören will, was dann aber auch irgendwie, also das ist, und wir nehmen irgendwie, nimmt man schon viel Rücksicht und will dann nicht auffallen und nicht stören und man fragt sich eigentlich, wieso, die Kinder gehören ja irgendwie dazu oder es fängt an bei so Sachen, es gibt, wenn man ein neues Einkaufszentrum baut, gibt es keine Vorschrift, dass es eine Kinderspielecke gibt oder dass es einen Wickeltisch gibt, es gibt keine Vorschrift, es muss einen Wickeltisch geben.
Aber da wäre ja schon mal ein Anfang, wenn diese Wickeltische auch bei den
Herren wären. Genau, bei den Herren wären, aber es ist ja noch nicht mal vorgeschrieben, dass es sie überhaupt gibt, also und das sind halt so Kleinigkeiten oder ich war letztens in Helsinki in einem Museum und da gab es einen Kinderwagenparkplatz vor der Tür. Da konnte man seine Kinderwagen parken und die Kinder sind da rumgetobt und das hat niemanden gestört. Also und hier macht einem, wenn man im Kaufhaus im Fahrstuhl steht, ja niemand Platz, wenn man mit Kinderwagen da steht.
Also, ja, aber man wird, also ich kann, wie gesagt, da kann ich als kinderfrei, kinderloser ja kaum mitsprechen, aber ich habe auch so diesen Eindruck, dass viele sich, das sieht man oft so bei jungen Eltern vor allem, so entschuldigende Blicke, ja, tut mir leid, jetzt schreit sie gerade oder er gerade und so, da denke ich, da fehlt uns viel Toleranz, ne? Also das einfach zu sagen, hey, es ist normal, dass ein Kind halt dann mal schreit, ne? Also ich persönlich bin, ich mag auch gerne meine Ruhe. Ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn mal kein schreiender Säugling neben mir im Restaurant ist. Das ist nicht so, dass ich dann gleich Nervenzusammenbruch kriege. Aber ich kriege auch kein, wenn dann Kind ist. Also ich würde mich da auch nie drüber beschweren oder würde sagen, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel Urlaub zu buchen und so ein Adults-Only-Hotel zu nehmen, wobei ich es nicht schlimm finde. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders gepolt und sage, naja, wer das möchte, soll das machen. Aber ich persönlich habe jetzt gar nicht das große Bedürfnis. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich finde es zum Beispiel in Zügen, finde ich es ganz auffallend. In Finnland gibt es bei den Langstreckenzügen, da gibt es ein Abteil mit einem Spielplatz drin für die Kinder. Also einen riesengroßen Kinderspielplatz, und wo man sich so bewegen kann. Und ich weiß nicht, wer mal im ICE, erstmal ist da kein Platz, wo man einen Kinderwagen hinstellen kann. Und dann gibt es ein kleines Familienabteil. Ich glaube, da sind 5 oder 6 Plätze drin. Und da ist noch der einzige Wickeltisch in diesem ganzen ICE, ist in diesem Familienabteil, also man wickelt dann seine stinkigen Windeln direkt neben den 5, 6 Sitzplätzen und das ist alles. Und es gibt, wenn man dann im Vergleich sieht, wie viel Ruhewagen es gibt, dann ist da ja schon ein krasses Missverhältnis und eigentlich sollte man meinen, Bahn ist das Familienreisemittel schlechthin.
Ja, und es ist teuer, es ist unzuverlässig und das kann ich auch nur bestätigen, ganz klar. Und auch diese Geschichte mit Wickeltischen, ich meine, das ist wieder was, wo Unternehmen sich ja hervortun können, indem sie sagen, wir haben tolle Toiletten, wir haben tolle Wickeltische.
Und so ein Wickeltisch ist ja nur so ein Klappbrett.
Wenn du sagst, es ist kein großer Aufwand. Ja. Das ist ja das, was ich jahrelang als Kundenbegeisterer gepredigt habe. Man muss nur ein bisschen anders sein als alle anderen, wenn man sagt, geht in den Baumarkt, weil da haben sie Wickeltische. Und dann gehen die Frauen oder Männer auch dahin, meiner Meinung nach. Das ist ja gar nicht so schwer, ja, also da musst du noch nicht mal so sagen, also Vorschrift, ja, okay, aber es ist eigentlich so ein bisschen dieses Innovative, dieses Deutschland um die Ecke entwickeln, irgendwas begeisternde Ideen entwickeln, aber tatsächlich nehme ich Deutschland auch als sehr kinderfeindlich wahr und mein Steckenpferd, das hatten wir in der letzten Folge schon, ist der Verkehr. Ich wohne in Solingen und ich bin heute auch hier in Lübeck spazieren gegangen, hier ist es so, hier sind breite Fahrradwege, was natürlich auch gut ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele wilde Fahrradfahrer, sag ich mal. Als Fußgänger lebt man hier gefährlich. Und es gibt nicht nur böse Autofahrer und nicht nur gute Autofahrer. Es gibt nicht nur böse Fahrradfahrer und gute Fahrradfahrer und Fußgänger und böse Fußgänger und gute Fußgänger. Aber das schwächste Glied in der Kette ist immer das Kind. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt, wenn ich denke, dass meine 8-Jährige hier sich zurechtfinden sollte, ganz zu schweigen in Solingen, ist lebensgefährlich. Der Straßenverkehr ist das Allerschlimmste und Feindlichste für das Kind, finde ich.
Also
das
ich wohne in einer Spielstraße, in Anführungsstrichen, und es fährt keiner Schrittgeschwindigkeit. Auch nicht, wenn die Kinder, die spielen auf der Straße, wir malen alles mit Kreide voll, da stehen Laufräder, aber die kommen angeheizt und also das ist tatsächlich so. Und da gucke ich auch gerne mal nach Skandinavien, also in Schweden, wo ja sehr viel weniger Verkehrsunfälle passieren. Das liegt nicht nur an der geringeren Autodichte, sondern einfach, die haben als Maxime im Straßenverkehr die Sicherheit des Verkehrsteilnehmers, also Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, während in Deutschland die oberste Maxime der Verkehrsfluss ist.
Okay.
Und ich finde, das ist schon so ein ganz krasses, es ist ja schon fast menschenverachtend zu sagen, man muss möglichst
gut den Verkehrsfluss haben. Wie ist es denn, dass du deine 10- und 7-Jährigen, ja in dem Fall dann Söhne, die Kleine wirst du nicht alleine durch die Stadt laufen lassen, aber,
noch nicht,
aber die beiden gehen ja wahrscheinlich auch alleine durch die Stadt.
Die gehen allein zur Schule, aber und beim Fahrradfahren habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, aber so Strecken, die sie kennen, fahren sie auch mit dem Fahrrad,
Also das ist unmöglich, zum Beispiel in Solingen, also erstmal wegen des Bergischen Landes. Aber das wollte ich noch sagen, weil du jetzt auch immer so nach Skandinavien blickst. Und ich bin also sehr nah an Dänemark. Und da ist es zum Beispiel so, dass nach Kopenhagen, also auch eine große Stadt, das heißt immer so, was ist nicht umsetzbar in Deutschland, da wurden Fahrradbahnen, also nicht Autobahnen, sondern aus den Vororten, damit die Leute schnell mit dem Fahrrad in die Stadt kommen, also Autofahrradbahnen sozusagen, ist ein bisschen paradox zu sagen jetzt, aber da geht's darum, mit dem Fahrrad schnell in die Stadt zu kommen. Und die Skandinavier beweisen immer wieder, und darüber wollten wir sowieso noch mal eine Folge machen, immer wieder, darf man nicht vergessen, es sind kleinere Länder, da geht's vielleicht auch kürzere Wege von der Umsetzung, aber das ist immer wieder etwas, was vorgelebt wird aus den Ländern, und gerade bei Kindern wird da auch sehr viel gemacht, oder auch die Niederlande, auch ganz sehr innovativ, sehr viel Rücksicht auf den, die haben zum Beispiel eine Stadt, da gibt es keine Verkehrsschilder, da reguliert sich der Verkehr von alleine, kannst du natürlich in einer Großstadt wie Köln wahrscheinlich nicht machen, aber in kleineren Städten ginge das, wo man sagt, weil man einfach Rücksicht nehmen müsste, könnte man in Deutschland nicht machen, weil dann würden alle auf ihr Recht beharren und dann wären alle tot.
Das ist ja eine Mentalitätsfrage.
Rechts von links wird das schon
problematisch. Ja, und da sind wir wieder bei dieser deutschen Mentalität, wo man sagt, ich will mein Recht durchsetzen. Ja,
so. Aber mal ganz kurz zurück zur Kinderfreundlichkeit. Ist da nicht auch noch ganz, ganz viel Spielraum bei den Firmen? Also viele sagen ja mal, wir sind kinderfreundlich, aber dann im echten Leben ist es ja oft so, ja, nee, so, das geht jetzt nicht. Oder nee, du hast ja schon deine Krankheitstage weg. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich bin jetzt ja da.
Das wurde
nicht
irgendwie aufgestockt. Ich habe den Überblick verloren.
Aber sollte es nicht, könnte es nicht viel mehr so sein, vielleicht ist das jetzt utopisch, aber einfach zu sagen, hey, ich nehme mein Kind selbstverständlich, wenn es nicht anders geht, auch mit in die Firma. Klar, mir ist das jetzt die Bandarbeiterin oder der Bandarbeiter bei Opel oder bei irgendeiner Autofirma. Ja, also da, das ist schwierig, aber im Büro kann man es ja machen. Ne? Oder, ich kenne es jetzt so von Teams-Konferenzen, da ist es selbstverständlich jetzt mit dem Homeoffice, dass viele dann ihr Kind im Arm haben oder auf dem Schoß, weil die natürlich interessiert sind, was Mama oder Papa da gerade machen.
Ja, weil man sich auch irgendwie beschäftigen muss.
Ne? Aber das ist ja inzwischen, das wäre ja vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen. Also nicht nur, weil wir keine Videotechnik und sowieso immer noch schlechtes Internet hier haben, Digitalisierung ist ein eigenes Thema, aber dieses noch mehr in den Alltag reinzunehmen und zu sagen, hey, es ist normal. Wir nehmen, nicht nur im Restaurant muss es normal sein oder selbstverständlich seine Kinder mitzunehmen, aber auch im Berufsleben, dass wir sagen, hey, ich gehe ins Büro und habe eben mein Kind dabei. Oder ich arbeite zwar im Supermarkt, aber dann habe ich eben auch mein Kind dabei.
Also das habe ich letztens tatsächlich gesehen, wie im Supermarkt ein Kind seiner Mama, die dort Kassiererin war, beim Regale einräumen half. Und da habe ich gedacht, hey, das geht ja. Und das fand ich richtig gut, aber es fällt halt auf, weil man es sonst nicht sieht. Also was ja schon darüber was aussagt, wie selbstverständlich das bei uns ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Familien einfach sichtbarer werden müssen, dass wir halt nicht nur uns in die kinderfreundlichen Stillcafés zurückziehen sollten und die Familienhotels buchen oder eine Ferienwohnung gehen, sondern ganz bewusst in den öffentlichen Raum drängen. Denn ich denke immer, wenn man nicht gesehen wird, dann, weil man nicht da ist, dann wird man ganz schnell vergessen. Und damit wir einfach nicht vergessen werden, müssen wir halt einfach sichtbarer werden. Und da muss man auch aus der Komfortzone wahrscheinlich ein Stück raus.
Nun bist du ja Freiberuflerin, also Journalistin, Autorin und Influencerin, wenn man so sagen will.
Habe ich jetzt nicht gehört.
Ja gut, aber ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Ich hoffe, die Zahlen sind noch aktuell. Aber du hast klar, Pinterest, da bin ich jetzt nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. 13.700 ist da eine gute Zahl, ne? Du bist bei Instagram mit 18.600 auch ganz vorne, Facebook mit, ich habe es mir aufgeschrieben, 37.700. Nächste Woche wird es noch mal mehr sein, weil du heute ja noch neue Leute dazu gewinnst. Aber es ist
zwei.
Ich bin auch bei Twitter.
Bei Twitter bist du auch. Da bist du noch klein, da pöbelst du ein bisschen, das habe ich gesehen.
Das ist so, wenn ich ein bisschen Dampf ablassen muss. Ja. Ne? Aber
folgt ihr da gerne, weil das ist immer unterhaltsam und geht auch mal auf die Fresse.
Ich fange an, meinen Spaß daran zu entdecken, ja.
Ja, aber bei Twitter zum Beispiel ist ja bei vielen umstritten. Ich halte Twitter für gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ihr seid ja auch beide da unterwegs.
Also ich habe den aktuellen Spiegeltitel heute bei dir gelesen, weil Herr Racco hat ja noch ganz konservativ die gedruckte Ausgabe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und da wird über Twitter geschrieben. Und wenn ich es jetzt nicht für uns nutzen würde, wäre ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das zurzeit, das ist eine Momentaufnahme, kann ich es nicht ertragen. Also weil ich komme immer wieder zu tief in diese bösen Schichten.
Der macht den Habeck, wie
wir es. Ja, genau.
Bist du da gerne, liest du da gerne mit oder sagst du auch manchmal, oh, es ist toxisch?
Das ist manchmal so, manchmal so. Also ich ziehe mich gerade tatsächlich so ein bisschen, dass ich selber weniger konsumiere, auch bei Instagram und Facebook ist sowieso unterirdisch, weil das ist einfach...
Da überlege ich tatsächlich, den Exit zu machen. Also da bin also ich kurz davor.
Also ich konsumiere wenig. Oder was? Genau, ich teile da, ich brauche meine Plattform, das ist klar. Und das ist auch gut, und die Öffentlichkeit so zu erreichen. Aber ich finde es auch, ich habe auch, es gibt Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock, muss ich gestehen. Ja. Ist mir früher leichter gefallen.
Aber welche, ganz altmodisch mal, machen wir einen auf 80er, na gut, da gab es das noch nicht, aber Landingpage, also deine ganz normale Mama.com oder DE, spielt das für dich die größte Rolle? Oder wie erreichst du deine Follower, Followerinnen?
Also tatsächlich ist es von so Blog weggegangen zu Instagram, ganz also klar. Instagram und Facebook sind schon, wo man einfach knackig und kurz, für mich als Journalistin manchmal nicht ganz einfach. Hm. Man muss sich kurz fassen, man hat nur eine begrenzte Zeilenanzahl, was aber auch ganz gut ist.
Bevor wir jetzt in den Influencer-Bereich
gehen wir zur nächsten, zur nächsten These.
Ich bin ja auch keine Influencerin.
Nein, okay, so. Das ist... wie sind Familien, Kinder, also ganz besonders die Kinder bisher, weil die Pandemie ist ja Stand heute Mittwoch, wie gesagt, noch nicht vorbei. Also wie sind wir bisher
nicht vorbei
durch die Pandemie gekommen?
Ich musste das leider sagen.
Ich fürchte das auch, ja. Herr Drosten hat gestern, glaube ich, schon wieder gewarnt und gesagt, Leute, macht, ne? Aber egal, nicht egal, nein, aber um mal weg davon zu kommen, aber deine Einschätzung, Nathalie, wie sind wir, seid ihr als Familie, wie bist du mit deinen Kindern durch diese Pandemie bisher gekommen?
Also nur mit Hilfe von Paw Patrol und Pepper Woods. An dieser Stelle möchte ich gerne all sämtlichen Kinderzeichentricksendungen einen großen Dank aussprechen. Ohne hätten wir diese Monate nicht überstanden.
Okay. Das ist ja wenigstens mal ehrlich.
Ne? Das muss man doch mal sagt, wirklich
wir
sagen.
Wir haben uns hingesetzt und dann haben wir zusammen gesagt, was möchtest du komponieren, mein Kind? Möchtest du
eine kleine Arie komponieren?
Und wir holen das. Hast du schon Kant wiederholt und so? Ne? Das ist also das muss ich auch sagen.
Also wir haben tatsächlich irgendwann keine Lust mehr gehabt zu basteln. Ich kann auch nicht basteln, deshalb habe ich mich geweigert. Ich habe das immer irgendwie an die Erzieher outgesourced. Das ging dann halt nicht. Weil also
Bananenbrot gab es bei euch dann auch nicht die ganze Zeit.
Ich glaube, meine Familie würde ich aus dem Haus werfen.
Wir basteln uns ein Bananenbrot, Andreas? Ja. Oder
das ist also ich habe tatsächlich mit Sauerteig gebacken. Ich hatte einige Zeit einen Mitbewohner im Kühlschrank namens Sauerteig. Das habe ich tatsächlich gemacht, aber auch einfach, weil es kein Brot zu kaufen gab.
Aber das ist ja, weiß ich, bei dir immer auch so ein Thema. Dieser Druck, den sich ja Mütter und auch Väter, ich glaube, du sprichst ja auch alle Eltern an, dieser Druck, den man, ne, ich muss perfekt sein, das sagt ja schon dein Buch natürlich, eben nicht perfekt sein. Aber ist das in der Pandemie noch schlimmer geworden oder denkst du, dass da auch vielleicht so ein bisschen bei vielen sagt, na weißt du, jetzt ist egal. Jetzt
also ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es sehr viel schlimmer geworden ist, weil viele sich überboten haben in dem, was sie, wie wir ja sagten, mit den Kindern alles Tolles gemacht haben. Und man dann selber so denkt, oh Gott, wir haben heute einfach nur rumgegammelt und irgendwie versucht, den Tag hinter uns zu bringen. Und ohne... völlig verrückt zu
Thomas
werden.
Thomas nickt gerade zustimmen, ne? Du weißt schon, dass wir nicht mehr... Nein, aber ernsthaft, bei dir ist es ähnlich, ne? Oder?
Ja, genau. Nein, ich möchte einfach nicht da dazwischen sprechen, deshalb habe ich das so von dir gelernt, auf der Andreas Rakow Journalistenschule für Radio.
Das piepen wir raus.
Da kann ich nur zustimmen, dass ich mich auch mit meiner Schwester zum Beispiel ausgetauscht habe und habe gesagt, was haben deine Kinder gemacht und dass die wenigsten wahrscheinlich wirklich dann irgendwie ganz kreativ, das Problem ist, das kannst du vielleicht einen Tag machen, du kannst es auch zwei Tage machen, ganz tolle kriegen das vielleicht auch eine Woche hin, aber nicht eine ganze Pandemie.
Und dann nebenher noch arbeiten.
Also das Arbeiten und auch dann eben selber auch die Pandemie zu verarbeiten. Was geht da gerade ab auf der ganzen Welt? Ein tödliches Virus mit Tausenden von Folgen, die da hinterherkommen. Das zu verarbeiten selber und dann selber immer dazustehen als Familienmitglied, als leitendes Familienmitglied, sage ich jetzt mal so ganz, also als Eltern, also die Eltern sind die leitenden Mitglieder der Familie. Und dann immer auch noch Zuversicht und Optimismus auszustrahlen die ganze Zeit, ist ja auch sehr schwer. Also die Kinder nicht ängstigen, ja, oder den Kindern Angst machen oder sagen, wir kann ich einfach zusammenbrechen und sagen, ich kann nicht mehr und ich bin wie überfordert und die Pandemie wird uns alle umbringen. Das kann man nicht machen.
Oder aber also ich bin schon manchmal zusammengebrochen
ja, oder wurde zum
Rumpelstilzchen. Ja, ja, also es ist dann ja, halt einfach dieses, ja. Ich habe ja nun den Erstklässler gehabt und einen Viertklässler und da 5 Monate Homeschooling und nee, insgesamt waren es dann ja fast 10 Monate und eine 3-Jährige irgendwie zu beschäftigen, da drehst du halt
aber endlich ab. Sagt das mal jemand, ich finde es großartig.
Aber ich glaube, also wenn ich das geschrieben habe und geteilt habe, habe ich immer sehr viel Zuspruch bekommen. Ja. Also ich weiß auch, dass dieses Thema, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, das Buch ging ja um das Thema Mütter-Burnout. Und da kommen jetzt so unglaublich viele Anfragen. Also ich gebe da ja auch Workshops zu diesem Thema, einfach wo es darum geht, hey, was können wir machen, wie können wir uns irgendwie stärken, wie können wir wieder zu Kräften kommen, weil also vor allem die Mütter sind es ja, ist ja leider so, muss man auch ehrlich sagen, die gehen halt wirklich auf dem Zahnfleisch. Also das ist tatsächlich so und es so langsam sickert es auch durch, dass das hoffentlich nicht nochmal wieder ist, dass man einfach alles zumacht.
Was hättest du dir denn oder hättet ihr euch gewünscht? Von der Politik ist immer so ein, ja, leicht zu sagen, was hätten die machen können, aber ist es auch ein gesellschaftliches Problem gewesen oder ist es einfach eine fucking Pandemie und wir haben einfach, ja.
Also ich hätte mir einfach mal kreative Modelle für den Unterricht gewünscht, dass man auch wirklich da das Personal aufstockt. Es waren ja so viele, die zum Beispiel die Angestellten im städtischen Schwimmbädern, die alle zu waren. Es gab ja wirklich unglaublich viele, die in dieser Zeit sozusagen Zwangsruhestand waren, weil sie nicht arbeiten konnten. Man hätte ja irgendwie ranziehen können und man hätte Kleingruppen machen können. Schüler mit 5 zu 5 in großen Räumen und was weiß ich und dann halt nicht nur Vormittagsunterricht und nachmittags alles entzerren können, aber einfach mal weg von diesen, entweder alle da oder gar keiner da. Und ich glaube, da hätte man einfach sehr, sehr viel auffangen können und man hätte auch die Schwächeren gut abgeholt, wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen immer Gruppen ab 5.
Aber ich sage jetzt mal so ketzerisch, aber wir haben ja auch in der anderen Folge schon mal drüber gesprochen, es hat ja auch ganz viele Schwächen in unserem Schulsystem offenbart, ne? Dass wir einfach gemerkt haben, okay, es funktioniert schon aus ohne Pandemie nicht immer ruckelfrei. Ja, und wir haben auch vielleicht, ich will jetzt überhaupt kein Lehrer-Bashing machen, das ist unfair, aber es sind auch nicht die perfekten Lehrer, die wir immer alle haben. Ne? Also das ist ja, das kennen wir von früher auch. Und da wünsche ich mir, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber das, was du sagst, Nathalie, das finde ich jetzt sehr interessant zu sagen, alternative Betreuungsmodelle, das ist vielleicht auch was im Echtleben. Ich wünsche mir manchmal noch mehr Durchlässigkeit bei der Kinderbetreuung. Mhm. Es müssen gar nicht immer perfekte Pädagogen sein, aber vielleicht auch so ein bisschen diese Unterstützung in der Schule. Und vielleicht auch, dass der Beruf, ich glaube, in anderen Ländern ist es auch so, dass man durchaus mal aus der Wirtschaft zum Beispiel ins Lehramt wechselt und dann wieder zurück. Weil es ist doch nichts Schlimmeres als jemand, der mit 24 nachher mit seiner Lehrerausbildung fertig ist und dann da 40 Jahre verweilt. Und das kann ja nur in einen Burnout münden, oder?
Also ich habe es dann auch tatsächlich gemerkt, dass bei uns in der Schule war es dann auch so, dass es am Ende des Schuljahres hieß, dass die schwächeren Schüler, die hat man ja in die Notbetreuung geholt. Das fand ich ja wirklich gut, dass es nicht nur die Eltern mit den Notbetreuungsberufen waren, sondern dass man auch gezielt gesagt hat, wir holen die Kinder, wo wir wissen, die können ihre Hausaufgaben zu Hause nicht machen. Und denen hat es unglaublich gut getan, in dieser kleinen Umgebung zu arbeiten. Und ich finde, da kann man ja dann auch mal irgendwie eine Lehre draus ziehen und sagen, wir müssen mehr in diese Richtung gehen und diese Kinder so auch abholen. Aber irgendwie ist man da, hat man da nicht so richtig von gelernt, denn jetzt geht ja alles so weiter, wie es vorher war. Also
ja, ich möchte dazu auch leider nichts Gutes sagen,
okay.
Weil mir kam das ein bisschen wie die Schizophrenie des Schulsystems vor. Auf der einen Seite wurde gesagt, machen Sie zu Hause um Gottes Willen nur das Beste für Ihr Kind. Seien Sie total lieb und seien Sie aufmerksam. Und gleichzeitig wurden Hausaufgaben aufgegeben, mit denen wir als Eltern völlig überfordert waren. Du hast es auch gerade so schön gesagt, mit 2 Kindern. Ich hatte ein Kind in der 5. Klasse und ein Kind in der 2. Klasse. Und das war von morgens bis abends. Und dann, wenn dann Hausaufgaben nicht gemacht wurden, wir haben an Feiertagen gesessen und Hausaufgaben gemacht, habe mich auch immer gewundert, in den Gruppen schrieben immer alle, ach, das ist alles so leicht und so, wahrscheinlich nicht wirklich echt, also dass Eltern das sagen.
Also man weiß auch nicht, wie viel da die Eltern gemacht haben, ne? Also das, ich gestehe es auch ein. Ich habe dann auch bei meinem Erstklässler irgendwann auch gesagt, komm, ey, lass das.
Sind eure Schüler denn, eure Schüler, eure Kinder denn in der Schule besser geworden? Haben die jetzt bessere Noten? Das
wäre so ein, naja, dann
kommt die Pandemie für mich ein paar Jahre zu spät.
Aber. Nein, aber ich hab tatsächlich auch gesagt, zu meiner großen Tochter, ich sage, du gehst jetzt spielen, ich mache den Rest, weil ich kann es nicht mehr. Und die Lehrer haben auch Druck ausgeübt.
Sie hat sich in Mathe verschlechtert jetzt.
Sie hat sich, nein, mit Sicherheit nein, aber sie ist, zum Glück wurde das jetzt durch die Nachhilfe auch aufgefangen im Nachklapp. Aber was ich nicht verstehe, während des ersten Halbjahres 2021 wurden Hausaufgaben aufgegeben, bis der Arzt kommt. Und wo wir wirklich, und da wurde auch gedroht, in Anführungszeichen, von den Lehrern jetzt, oh, die Hausaufgaben und das muss alles gemacht werden. Und jetzt wo die wieder back to school sind, wird gesagt, ja, wir machen jetzt ein bisschen locker, die Kinder sollen nicht überfordert werden. Okay. Ich glaube, umgekehrt wäre ein guter Schuh gewesen.
Ja, also es war, wir hatten es dann tatsächlich auch, dass so kurz vor den Sommerferien ein Tag vor der Zeugniskonferenz noch eine Religions- und eine Musikarbeit geschrieben wurde. Vierte Klasse, zweites Halbjahr, wo es für nicht zählt. Die Empfehlung für die weiterführenden Schulen waren im Februar und dann fragst du dich halt schon, was soll das? Wieso musst du diese armen Kinder so unter Druck setzen? Ja. Die sollen doch einfach mal auf den Spielplatz gehen. Also ich meine, die brauchten das doch einfach. Die hatten da monatelang niemand anders zum Spielen und dann gehen sie in die Schule und dann durften sie mit niemandem spielen. Und also es ist halt wirklich...
Es ist wirklich schwer.
Es wurde nicht aufgearbeitet.
Und das Digitale ist jetzt auch schon wieder ad acta. Alles, was aufgebaut wurde mit Würgen und Hängen und Würgen, ist jetzt bei uns, also ich kann jetzt nur für unsere Schulen sprechen, es ist jetzt komplett wieder zu 90%
ab also auf der Grundschule bei uns auch, wobei zweite Klasse ist vielleicht auch was anderes, aber auf dem Gymnasium merke ich, dass jetzt tatsächlich die Hausaufgaben und so, das ist alles online,
Vertretungsstunden. Das ist ja auch der richtige Weg, das ist cool.
Haben sie tatsächlich beibehalten, das finde ich sehr gut.
Schön. Also wenn wir sagen, die Familien sind mit einer, um mal in der Schulnote zu bleiben, mit einer 4- durchgekommen, ist das zu gut oder zu schlecht?
Also ich finde, wenn du bewertest, wie wir durchgekommen sind, haben wir alle eine 1 verdient, weil wir haben es überstanden.
Klar, eure Kinder auch, klar.
Aber das ist, was uns zugemutet wurde, das war halt wirklich zu viel. Und es war irgendwann, also wenn ich sowas gepostet hatte bei Instagram, kam, wie es uns wirklich geht, kamen immer viele Stimmen, die gesagt haben, ja, das hättet ihr euch vorher überlegen müssen, bevor ihr Kinder bekommt.
Ist ja krank,
also das ist dann halt so, wo du so denkst, ey, Leute, Quatsch. Was soll das?
Ja, und ganz klar, also und das möchte ich auch nochmal betonen, Lehrer sind auch nur Menschen, aber wie das Ganze, deshalb habe ich aber von dieser Schizophrenie gesprochen, auf der einen Seite, wie gesagt, das eine und das andere und damit ist es dann auch gut. Wir haben es survived, wir haben es überlebt und wissen das nächste Mal, falls sowas kommt, wie wir dann damit umgehen. Die Kinder haben es hoffentlich mit einen kleinen Knacks nur überstanden, das wissen wir nicht, können wir nicht sagen, weil ich merke tatsächlich auch, dass es erst jetzt bei mir in den letzten Monaten so rauskommt. Also das sagt so, das ist jetzt das Schlimmste ist jetzt vorbei, aber so das Schlimmste war für mich das erste Halbjahr 2021. Davor hat man halt diese Pandemie in dem Chaos irgendwie gemeistert in der Familie. Aber jetzt kommt das so raus, wo ich sage manchmal, jetzt lässt so diese Spannung nach und dann fühle ich mich, hänge ich doch schon ab und zu mal durch.
Was ich auch krass finde, ist bei Nathalie, wenn deine Tochter 3 Jahre alt ist, die hat ja in ihrer Erinnerung gar nichts anderes als Pandemie. Ja?
Das ist halt, die krass, ist,
stimmt.
Die hat 10 Monate Kindergarten zu Hause verbracht.
Wahnsinn.
Und das ist halt schon...
Aber sie spricht schon und so.
Sie hat ja 2 große Brüder. Also sie hat ja Paw Patrol und Pepper Woods gehabt.
Also, ich meine. Gut, aber dann schließen wir das ab. Thomas, mir fällt gerade mit Schrecken ein. Wir haben ja eine neue Rubrik letztes Mal groß eingeführt.
Ja.
Der Umtrieb des Tages. Du Jingle hast du ja wahrscheinlich fertig.
Ja, genau.
Aber wir haben das gar nicht so richtig vorbereitet heute. Ne?
Das stimmt. Das
müssen wir Nathalie erklären.
So ein bisschen
wir haben eigentlich so eine Sache immer, das ist der Umtrieb der Woche oder des Tages oder was dich gerade umtreibt.
Genau.
Ihr könnt jetzt alle nochmal nachdenken, also wir drei, ob euch da was einfällt. Am Ende machen wir es. Den Jingle hast du bereit. Naja, das
genau,
das
ja,
gut.
Ja.
Dann kommen wir nämlich zu unserer letzten These, die wir hier in dieser kleinen, feinen Sendung besprechen wollen. Gleichberechtigung, wie weit sind wir da wirklich? Also
darf ich lachen?
Ja. Aloha, jetzt kommt.
Thomas lacht jetzt nicht, weil er ist ja, du lebst das ja teilweise, das kann man ja ruhig so sagen. Also ja. Nathalie, trotzdem, diese These, du findest sie albern und sagst gleich, warum sie albern ist. Ja, sag.
Also diese Diskussion über das Gendern und dass es in den Schulen, glaube ich, untersagt wurde oder man darf nicht, zeigt ja schon, wie weit wir sind, nämlich gar nicht weit. Also ich finde halt einfach, dass so richtig, wie wenig man gleichberechtigt ist, merkt man tatsächlich erst, wenn man Kinder kriegt. Vorher dachte ich auch immer, es wäre alles okay. Und dann habe ich Kinder bekommen und habe gemerkt, dass man halt schon einfach komplett ausgebremst wird. Und das ist einfach so. Also da gibt es ja auch genug Zahlen und Fakten über zum Beispiel die Rollenmodelle. Weil bevor man in den Kreißsaal geht, sagen 60% der Paare, das Report vom Familienministerium, 60% sagen, wir wollen uns das hälftig aufteilen. Wenn sie aus dem Kreis da rauskommen, ist es bei 14% so. Also das heißt, es bleibt halt wirklich was auf der Strecke. Und Frauen übernehmen, ich glaube, es sind 80% der Care-Arbeit, also Kinder, Haushalt, Pflege von Angehörigen. Und ich meine, das zeigt halt einfach, wo wir stehen. Und im OECD-Vergleich ist das ja einfach nur, da können wir uns eigentlich nur für schämen.
Thomas, wie siehst du das? Also du bist ja jemand, der, haben wir schon gesagt, der sich doch, ich will nicht sagen vorbildlich, aber doch, ich würde es jetzt sagen, ich sag's einfach mal, vorbildlich auch um das, was Nathalie gerade Care-Arbeit nannte. Und das ist ja auch etwas, ne? Du kümmerst dich um deine Töchter, du gehst mit denen zur Schule, machst Hausaufgaben mit denen. Erzähl mal kurz, wie siehst du das?
Genau, ich muss jetzt jedes Wort genau überlegen.
Seine Frau ist Anwältin.
Möchte aber genau dazu etwas also sagen. Also zum Beispiel, als ich noch klein, jung und doof war, sage ich mal jetzt von 1 bis 14 oder 18 oder 20, da habe ich mir nie Gedanken darum gemacht, wie meine Mutter den Laden oder das Haus oder den Hof geschmissen hat. Und das war alles selbstverständlich. Das Essen war auf dem Tisch, die Wäsche war gewaschen. Das mache jetzt alles ich. Und nicht nur das. Wir hatten ja gerade die Pandemie auch als Thema, aber zum Beispiel fängt es einfach damit an, ein Kind morgens aus dem Bett zu bekommen, zum Frühstückstisch zu bekommen, ins Badezimmer zu bekommen, zur Schule zu bekommen. Das ist der für mich der schwerste Teil des Tages. Abgesehen davon, mich vor der Schule mit den Elterntaxis zu prügeln. Aber das ist wirklich der schwerste Teil, weil das Kind hat mal solche Laune und mal solche Laune. Und da wirklich das auch bei schlechter Laune hinzukriegen und
dann du nichts zustimmt. Boxen schmieren.
So,
und
genau.
Dann diese Ruhe, also genau. Ich arbeite ja zu Hause und dann diese Ruhe, wenn sie alle aus dem Haus sind und man seinen zweiten Kaffee trinkt, echt
genau.
Unbezahlbar. Das ist so.
Genauso geht es mir auch und das möchte ich nur noch ganz kurz sagen dazu. Man denkt so, ja okay, ich habe auch vielleicht Leerlaufzeiten, die ich nicht hätte, weil ich könnte immer irgendwas machen. Es geht immer irgendwas sauber zu machen im Haus. Aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass die Schule anruft, dass was auch oft genug vorgekommen ist, dass mein Kind geht schlecht oder du musst schnell mal dahin kommen. Dann geht so wie bei uns die Spülmaschine kaputt, dann muss ich mich darum kümmern. Das ist ein Vollzeitjob und das muss mehr anerkannt werden. Das finde ich also wirklich derjenige Partner, der zu Hause ist, ob Hausmann oder Hausfrau, das ist ein Vollzeitjob. Wenn man zwei Kinder hat, wenn man ein Kind hat, wenn man drei Kinder oder mehr, ich frage mich dann auch immer, wie Menschen sowas machen mit 5, 10, 20 Kindern. Gibt's, also wir hatten bei uns damals im Koch eine Familie mit 18 Kindern. Da gut, dann nehmen die Großen auch wieder die Kleinen so ein bisschen mit.
Wenn ich da einhaken darf, Thomas, ja. Du sagst das gerade so charmant. Ich kenne deine Mutter ja auch. Die hat ja auch einen tollen Beruf gehabt, den sie später auch ausgeübt
genau,
hat.
Genau, ja. Wieder wusstest ausgeübt hat, ja.
Wann wusstest du, dass deine Mutter überhaupt einen Beruf hat? Kannst du dich daran erinnern, dass du, also jetzt einen Beruf, also außer Hausfrau, das ist
genau.
Aber dass sie auch eine Ausbildung hatte?
Das wusste ich schon sehr früh, weil damit ist sie ja, sie hat ja diese Ausbildung gemacht und hat dann auch eine Zeit lang gearbeitet und ist dann ja wieder in den Beruf zurückgegangen nach vielen, vielen Jahren und hat dann sogar nochmal den Arbeitgeber gewechselt. Also auch für meine Frau ein großes Vorbild. Also sie sagt immer, Mensch, meine Schwiegermutter, die hat das echt so gewuppt bekommen. Und das wusste ich schon sehr früh, weil sie damit sehr gut, aber wie gesagt, das andere, das weiß ich jetzt erst wirklich zu schätzen, wo ich gesagt habe, meine Güte, das ist wirklich richtig harte Arbeit. Also Kinder sind kein Hobby.
Also da gibt es ja diesen neumodischen Begriff Mental Load, also diese sozusagen diese unsichtbare To-Do-Liste, die man im Kopf hat. Und das ist halt auch erwiesen und es ist leider so, dass das mehrheitlich bei den Frauen hängen bleibt. Das ist halt diese ganzen Fragen, die für sich genommen irgendwie nichts in Anspruch nehmen, wo man so denkt, ja, okay, dann guckst du halt einmal im Monat, ob deinen Kindern noch die Schuhe passen. Aber das sind ja die unglaublich vielen Sachen, die man immer wieder abcheckt. Ist noch Klopapier da? Ist noch Butter im Kühlschrank? Habe ich die Brotboxen ausgewaschen? Habe ich vielleicht die Brotbox über die Sommerferien im Schulranzen gelassen? Diese ganzen kleinen Sachen, die man immer unterbewusst abcheckt, aber die halt dein Gehirn einfach komplett von der eigentlichen Arbeit abhalten. Und das ist halt was tatsächlich mehrheitlich bei den Frauen hängen bleibt.
Gut, darf ich dann ganz stolz sagen, also wenn meine Frau nach Hause kommt, muss sie sich um nichts kümmern, was sie sich nicht kümmern will. Also basteln, da ist sie also sehr vorbildlich, da hat sie richtig Lust zu.
Oh, ich hätte ja auch gern jemanden, dem ich das abgeben kann.
Sie kann ja mal vorbeikommen, ja. So, und also wirklich, und auch wenn irgendwas im Haus, also wir haben wirklich teilweise extremen Rollentausch, sie repariert Elektronik und alles Mögliche im Haus, das kann ich nicht, oder Computer, ja, das ist alles ihr Bereich, aber weil sie es möchte. Wenn sie es nicht wollen würde, müsste ich jemanden beauftragen oder selber irgendwie ein How-to-Do-Buch, aber das möchte ich unserer Familie nicht zumuten, das wäre eine Gefahrenquelle. Aber da tatsächlich dieses Mental Load, habe ich wieder was gelernt. Und das geht ständig bei mir. Also es ist ständig irgendwie was, wo man nicht sagt, ach, jetzt kann ich mich zurücklehnen beim zweiten Kaffee. Ja, aber das war es dann auch schon. Weil dann klingelt es wieder irgendwo an der Tür. Und dann ist wieder irgendwas und wieder irgendwas und wieder irgendwas. Und dann muss das Kind abgeholt werden.
Genau, man
hat
ja auch 1000 Termine. Da ist der Zahnarzttermin, die U-Untersuchung und was weiß ich. Also das ist halt
ja, und vor allen Dingen auch unvorhergesehene Sachen. Dann plötzlich passiert irgendwas. Dann ist wieder irgendeine Flechte oder ein Pilz oder irgendwas,
Kindergarten sind Granulomerkrankungen, so, oder auch so denkst, oh nein, diese Schilder will ich gar nicht lesen.
Für mich war gerade ganz interessant, was Thomas sagte, dieses Thema Rollentausch. Ne? Und da fängt es ja schon an, dass wir auch in den Köpfen oft was drin haben. Ne? Also was wir vielleicht alle, wie wir hier sitzen, von zu Hause auch so ein bisschen kennen, Mama hat das gemacht, Papa hat das oder wie auch immer. Jeder ist ja auch unterschiedlich aufgewachsen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo wir hin könnten, wie ich finde, weg von diesem klaren Rollverständnis. Einfach zu sagen, hey, es ist völlig egal. Klar, die Frau kann im Moment als einzige das Kind kriegen. Das ist im Moment technisch noch nicht anders gemachbar. Aber dieses zu sagen, was ist eine klassische Rolle? Ne? Und was mich, also was ich so immer schwierig finde, schwierig ist das falsche Wort, aber es ist so selbstverständlich immer noch. Ich habe jetzt leider keine statistischen Zahlen, da wollte ich noch nachgucken. Aber es ist so bei Hochzeiten, wenn Leute heiraten, wird immer noch fast automatisch der Name des Mannes als Familienname übernommen. Also es ist besser geworden. Ich will auch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Beides genau richtig. Aber das ist immer noch, und dieses Rollending oder das auch, ich kenne auch inzwischen Familien, wo es so ist, beide sind gut ausgebildet. Sie manchmal meistens sogar noch ein bisschen besser, weil Frauen einfach
Statistisch gesehen sind die Frauen tatsächlich besser ausgebildet,
brauchen wir nicht drüber reden, verdienen trotzdem weniger, was ein Skandal ist, wie ich finde. Ja. Und dann ist es aber trotzdem so, dass, ich sage jetzt mal eine Zahl, ne, der Mann verdient, keine Ahnung, 4.000 Euro, die Frau verdient 5.000 Euro in ihrem Beruf und trotzdem kümmert sie sich um die Kinder nachher und bleibt zu Hause.
Ja.
Also das, ne, also für mich wäre es irgendwie logischer zu sagen, okay, derjenige oder diejenige, in dem Fall gerne, die einfach mehr Spaß und mehr Freude an ihrem Beruf hat, soll dann auch in dieser Zeit, wo die Kinder ganz klein sind, nachher muss es sich aus meiner Sicht sowieso aufteilen. Und da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin hatten, wie kinderfreundlich ist Deutschland. Es sollte doch selbstverständlich sein. Und ich weiß zum Beispiel, der Kreis Ostholstein, nur so als Beispiel, die haben, glaube ich, 140 verschiedene Arbeitsmodelle, ne, wo du einfach sagen kannst, ich kann auch notfalls nachts arbeiten. Ich kann, und das, da möchte ich hin als Gesellschaft. Das fände ich so klasse. Wenn es egal ist, welches Geschlecht du hast, egal ob du schwul oder lesbisch oder sonst was, ist völlig egal, aber dass du nie nach deinem Geschlecht oder nach deiner Rolle beurteilt wirst, ob du Kinder hast oder nicht. Und dass wir nicht mehr diese sture 40-Stunden-Woche und so weiter denken, aber das ist wahrscheinlich ein langer Weg.
Aber es fängt ja schon damit an, dass man zum Beispiel dann irgendwelche Meetings nicht mehr auf 16 Uhr legt, sondern halt dann einfach vormittags, wo Kinder zuverlässig meistens ja betreut sind. Ja. Und solche Sachen. Oder dass man auch dieses sture Absitzen, ich meine, ich bin jetzt schon seit langem freiberuflich, ich bin auch nicht mehr integrierbar in ein normales Büroleben, befürchte ich, aber dieses Absitzen von Zeit und keiner will als erstes nach Hause gehen, obwohl eigentlich alle gerne Feierabend machen möchten, aber keiner will gehen, weil dann bist du ja, ne?
Ja, wobei dein Modell ist natürlich schon sehr mutig, im Sinne von, du bist nicht nur alleinerziehende Mama. Ich weiß, die hast du ja mal nicht als Alleinerziehende bekommen, die Kinder, aber du hast vorher ja auch, warst ja auch Angestellte. Ich weiß nicht, wie lange du wirklich angestellt warst.
Ich war in meinem ganzen Leben 2,5 Jahre
angestellt. 2,5 Jahre, das ist jetzt.
Das ist nicht so viel, ich bin 41.
Aber du bist halt da, das ist ja auch sehr mutig als Freiberuflerin, weil du musst ja immer damit rechnen, du könntest, ich will jetzt überhaupt nicht rumungen, aber du könntest krank werden oder sonst was. Das ist ja eine existenzielle Frage dann, ne?
Ja, das habe ich auch in der Pandemie gemerkt, dass ich halt nicht einfach sagen konnte, diese berühmten 10 kinderkranken Tage, die man dann kriegt und die aufgestockt worden sind, bringen mir nicht besonders viel, weil wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Das ist ganz einfach so. Also von daher ging es auch bei mir tatsächlich nur mit Paw Patrol, weil Mama muss ja irgendwie das Geld verdienen, wenn ich den Sauerteig im Kühlschrank stellen kann. Ist ja so.
Naja, und wenn man überlegt, woher wir kommen, wenn wir jetzt sagen, wir kommen vom platten Land der 70er Jahre, Da gab es keine Scheidung, da gab es keine gleichgeschlechtliche Liebe, das gab es alles nichts. Also Scheidung, das war vielleicht ein Fall.
Ja, ich kenne wirklich im engeren Bekanntenkreis, meine Eltern waren zwei, und das war immer so ein bisschen aussätzlich ist jetzt das falsche Wort, meine Eltern waren da relativ modern, aber trotzdem war das ein Gesprächsthema, nicht so wie heute, wenn jemand sich trennt, ist es, ich will nicht sagen normal, aber das war damals
das war was Unnormales.
Das war ein Riesenunfall.
Das war ein Unnormal. Ja. Solche Konzepte gab es nicht und da wurde auch nicht viel drüber gesprochen und es gab auch im näheren Kreis da oben gab es auch einen homosexuellen Mann, der damit nicht klarkam, weil er komplett alleine war. Mhm. Der hat nachher dann Unkrautvernichtungsmittel getrunken. So, weil da war Feierabend dann und das ist, also daher kommen wir, das ist also über, also und da finde ich, dass sich das so, also dass wir überhaupt nicht so eine erzkonservative Einstellung haben, frage ich mich gerade, wie das passiert ist. Also ja, naja, also ja. Wir sind ja jetzt, ich würde uns mal als der relativ liberal und offen bezeichnen, aber das wundert mich gerade schon wirklich, ja.
Also es ist schon viel passiert, aber was durch die, wo wir da bei der Pandemie sind, durch die Pandemie ist es wieder einen großen Schritt zurückgegangen, weil an wem blieb es mehrheitlich alles hängen? An den Frauen. Und das ist dann halt dadurch wieder so ein Schritt zurück. Ich weiß wirklich von vielen, die komplett aufgehört haben zu arbeiten oder dann total reduziert haben auf, weiß ich nicht, 15 Stunden oder so und vorher irgendwie bei 30 waren. Also, und dass diese ganze Mehrarbeit, die Kinderbetreuung, das Homeschooling, das blieb halt mehrheitlich an den Frauen hängen. Da gab es ja auch jetzt doch auch viele Studien zu. Und auch die mentale Belastung, da gab es, glaube ich, vor 2 Wochen eine Studie zu. Das sind auch die Frauen, die am meisten drunter leiden, die also wirklich psychische Probleme dadurch bekommen haben. Und das ist ja nicht wirklich Gleichberechtigung. Gleichzeitig ging das ja noch, dieser Role-Shift zu diesem traditionellen Rollenmodell. Die Frauen haben schön gebastelt, fingen dann an, bei Instagram Bilder zu posten, was sie alles mit ihrem Haus dekorieren. Und dann ist auf einmal wird gefeiert, dieses 50er-Jahre-Frauenmodell. Die Frau macht das Haus schön, backt und bastelt.
Aber das ist ja genau das. Du sagst ja, du hast ja auch viel Erfolg bei Instagram, kriegst ja auch viel Feedback und das ist für dich auch eine wichtige Plattform. Aber es ist doch manchmal zum Kotzen. Ne? Also wenn man sich das anguckt, gerade Familien, da denkst du, oh, ich lebe hier unseren Traum und so habe ich mir das immer vorgestellt. Und du weißt, hinter den Kulissen brennt wahrscheinlich die Hütte. Ne? Also es ist, ne, aber trotzdem dieses, das macht ja auch krank irgendwie, oder?
Ja, also das ist so ein beliebtes Thema von mir, dieser verdammte Druck, der da einfach aufgebaut wird. Also das ist, mein Beispiel sind immer diese Kinderzimmer bei Instagram, die aussehen wie so Museen, wo ich mir fragte, das geht gar nicht. Selbst aufgeräumt sieht es bei uns nie so aus. Und dann ist da so Pastellfarben und nur pädagogisch wertvolles Holzspielzeug. Und dann sind da 3 Bauklötze, und dann, die so schief stehen. Und dann steht drunter, kreatives Chaos, Zwinker-Smiley, kennt ihr doch auch. Gott, und tut mir leid, da werde ich echt, dann denke ich so, hey, nein, das ist nicht das echte Leben. Und aber das setzt ja unter Druck. Also das ist ja schon so unterbewusst. Selbst wenn man sagt, nein, es ist nur ein Ausschnitt und in jedem Haushalt gibt es den überquellenden Wäscheberg. Aber es setzt ja unterbewusst unter Druck. Also sogar bei mir kommt dann manchmal die Frage so, Moment mal, bei mir, ich könnte auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Und also das, ich finde das echt gefährlich. Und in dieser ganzen Corona-Zeit hat sich das selbst nochmal so befeuert.
Das kenne ich auch aus WhatsApp-Gruppen, wo dann gesagt wird, oh, Leonie hat schon alle ihre Aufgaben da und da erledigt. Ich sage, ach, da und da waren auch noch Aufgaben. Also, dass man, also so strebsame, also ich versuche, wie gesagt, auch diese Hausaufgabensache in der Pandemie, aber ich glaube, das ist wirklich das, da freue ich mich, dass du heute wirklich hier bist und all diese tollen Sachen sagst. Ja, weil damit sprichst du ja nicht nur mir aus der Seele, sondern wirklich auch vielen, vielen Eltern, die denken, Gott, bin ich der Einzige, der unnormal ist und der das einfach nicht schafft und der diese Wäscheberge jeden Tag und dies und das. Großartig. Also dafür nochmal vielen Dank.
Also bevor wir jetzt zum Abschluss noch zu unserem Umtrieb der Woche kommen, Thomas
hat Umtrieb den Jingle. Umtrieb der Woche.
Da ist der Jingle, herrlich. So. Bevor wir dazu kommen, nochmal die Bitte, geht drauf auf Nathalies Seite, guckt euch das an, ganz normale mama.com oder .de, beides hat sie sich gesichert. Da könnt ihr ja dann auch bei Instagram, bei Facebook, meinetwegen auch bei Pinterest, habe ich das richtig ausgesprochen, Pinterest?
Du, ich habe da schon lange nichts mehr gepostet. Achso, okay.
Dann nicht bei Pinterest.
Die 13.000 Leute sich da angucken, aber ich...
Da denn nicht. Ja, der Umtrieb der Woche.
Genau, hat sich jeder was überlegt?
Habt ihr was? Fällt euch was ein?
Fangt
spontan?
Ihr mal an. Oh, ich überlege noch.
Thomas, okay. Dann fang du mal an.
Dann fang ich mal an, ganz klar. Also mein Umtrieb der Woche ist tatsächlich nach den Wahlen, um das nochmal kurz zu aktualisieren, also das Ganze soll ja jetzt eine Minute sein, ungefähr, ja, so dieses Korsett, dass man sagt, wirklich, dass ich mir ernsthaft Gedanken mache um den Klimawandel und dass das also ja immer mehr auch die Gesellschaft spaltet und ich immer mehr überlege, was kann ich eben auch tatsächlich persönlich tun, wie kann ich mich einbringen und zwar so, dass ich direkt was machen kann. Also das ist wirklich das, also auch wenn ich jetzt so sehe, also ich habe wirklich da große Bedenken, dass da jetzt zu wenig getan wird. Das treibt mich wirklich gerade um.
So. Also ich muss sagen, ich bin jetzt das Opfer meiner eigenen schlechten Vorbereitung, weil ich
nicht... Du hast dich gut vorbereitet auf alles andere.
Aber nicht auf dieses auf den Umtrieb, deswegen kann ich nur sagen,
was
mich wirklich umtreibt. Ich kann diese Verwunderung bei konservativen Menschen nicht verstehen, die jetzt sagen, ja, wie konnte das so kommen, die CDU so abgewirtschaftet? Nein, we told you. Es war wirklich, es ist so mit Ansage gewesen. Ne? Und wenn man so eine, tut mir leid, wenn ich das Wort jetzt sage, ich hoffe, das ist nicht irgendwie justiziabel, so eine Pfeife wie Laschet dahinsetzt, Jedem war klar, dass das schief geht. Und wer jetzt rumheult, das verstehe ich nicht. Punkt.
Ich glaube, nach der Wahl treibt uns alle ein bisschen die Politik um. Ja. Also ich habe das mit dem Klimawandel ist tatsächlich eine Sache, die meine Kinder gerade sehr beschäftigt. Mich beschäftigt sehr, was in Sachsen und Thüringen passiert ist mit der AfD. Also muss ich sagen, da war ich tatsächlich sehr schockiert und habe auch sehr bange Gedanken, was das betrifft. Mhm. Weil ich befürchte, das ist nicht mehr wirklich rückgängig zu machen. Und da muss man sich mit arrangieren. Ich will mich damit nicht arrangieren, will mich da auch nicht dran gewöhnen, aber das ist tatsächlich was mir große Sorgen macht. Was das bedeutet, man kann froh sein, dass dort keine Landtagswahlen waren, aber was das so für die nächste Zeit bedeutet, das finde ich sehr schwierig.
Dass sowas tatsächlich als stärkste Partei durchs Ziel geht, das ist nicht nachvollziehbar.
Ne? Ja. Also das ist, das man stimmt. Sieht man noch die Impfzahlen dort und dann denkt man sich
aber so. Aber da schließt sich ja auch der Kreis zum Klimawandel. Also alles das, was wir gesagt haben, ist im Grunde ein Kreis, ein kreisliger Umtrieb.
Wir können ja jetzt alle noch ein kurzes Schlusswort sagen, weil ich denke, wir haben sind gut in der Zeit. Bevor ich euch das Wort gebe, möchte ich nur, weil ich das an Nathalie so ein bisschen auch Mut macht, finde ich, anschließend. Was ich positiv finde, ist bei dieser Wahl, dass wir es geschafft haben, auch wenn die AfD grausam, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber wir haben die Chance, hier drei Möglichkeiten, eine stabile Regierung zu machen mit Parteien, die nicht rechts oder extrem links sind. Und das ist nicht selbstverständlich. Also da brauchen wir nur in unsere Nachbarländer gucken. Da brauchst du manchmal die ganz linken Trottel oder die ganz rechten Schwachmaten. Und das finde ich wiederum macht mir so ein bisschen Mut, auch wenn ich es schlimm genug finde, dass gewisse Dinge, aber dass sowas wie diese Basis oder wie hießen sie da, diese Vollidioten, diese Impfschwurbler, dass die keine Rolle gespielt haben. Das macht mir so ein bisschen schon Hoffnung. Also AfD, ja, fuck, aber insgesamt, dass wir doch stabil gewählt haben, das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Das wäre jetzt so mein Schlusswort.
Und das ist das, was du ja auch sonst immer sagst, sowas muss leider eine Demokratie aushalten können, ob wir das nun wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, aber ich glaube auch, und das ist das, was mich darin bestärkt, und dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich gehe hier heute als sehr glücklicher Mensch raus, dass jemand, der so viele Follower hat, also nicht wir, aber der, wo ja eine Mehrheit ist sozusagen von Leuten, die sagt, ja, du darfst auch mal dein Kind ans iPad oder vor was auch immer setzen, vor Paw Patrol, um mal da bei dem Duktus zu bleiben.
Furchtbar, ganz furchtbare Sendung.
Ist alles gut.
Nicht angucken.
Und das hat mich wirklich heute weitergebracht. Vielen Dank dafür.
Ja, mir hat es auch Spaß gebracht und ich finde, es ist total wichtig, darüber zu reden, wie es einem wirklich geht. Und weil wenn wir alle nur so tun, als ob es uns super geht, dann helfen wir uns ja allen nicht weiter. Deshalb finde ich so dieses Ehrliche und auch mal zu zeigen, dass die Arbeitsplatte in der Küche halt mal vollgestellt ist, damit tun wir unseren Mitmenschen auch was Gutes. Also ich besuche immer am liebsten die Freundin, bei der es noch chaotischer ist als bei mir. Und ich glaube, so geht es uns allen.
Das ist genau. Und jetzt, jeder, der uns heute zuhört, fotografiert jetzt seine Arbeitsplatte in der Küche. Unter den schönsten Einsendungen wird eine Flasche Wein verlost.
So machen wir das. So.
Aber bitte mich markieren.
Ja. Bleibt stabil, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und bis zum nächsten Mal. Und Nathalie, ich hoffe, du kommst wieder. Wir würden uns freuen, wenn du bald mal wiederkommst.
Ich glaube, wir haben noch ganz viel, du würdest darüber reden.
Machen wir so.
Denke ich mir auch.
Du bekommst die Stöcke in die Hand und kannst wegtrommeln.
Genau.
Ende und tschüss.
Tschüss.